Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Freies Leben, freier Vogel. Frei ist, wer frei kommt und geht. Das ist eine Zeile aus einem Gedicht der ungarischen Schriftstellerin und Performance-Künstlerin Kinga Todt. Morgen wird sie beim Internationalen Literaturfestival Berlin auftreten und heute bei uns im Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Todt.
Dankeschön und guten Morgen.
Frei ist, wer frei kommt und geht. Sind Sie selbst dieser freiheitssuchende Vogel?
Ja, ja, also die kurze Antwort ist schon ja. Und seit 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren bin ich sowieso auf dem Weg. Also ich bin sowieso ein bisschen so ein Wandlertyp. Gott sei Dank hatte ich Möglichkeiten, unterschiedliche Künstlerprogramme oder Stipendien auszuprobieren sozusagen. Und ja, ich bin noch immer auf dem Weg und da hoffentlich komme ich irgendwann an oder in unterschiedlichen Orten. Mhm. Das kann auch noch passieren.
Warum spielen Tiere in Ihrer Lyrik immer wieder eine große Rolle?
Sehr gute Frage. Ich denke, es ist wegen dieser Symbolik mit Natur. Also es gibt mehrere Gründe. Der erste Grund ist vielleicht, weil ich sowieso aus einem sehr kleinen Dorf komme, aus einem richtig klein Dorf mit so 300 Mitgliedern aus Westungarn. Und da habe ich wirklich so in der Natur gelebt, so wortwörtlich. Die Tiere waren unsere Freunde. Ich hatte immer so Frösche und Wespe und keine Ahnung, was für Ameisen und alles in der Hand. Und dann habe ich
dachte, Sie sagen im Zimmer.
Ja, manchmal habe ich sie auch in die Wohnung oder also in das Haus so reingebracht, weil sie meine Freunde waren. Und dann waren natürlich meine Eltern komplett kaputt oder fertig. Also diese Nähe habe ich nie verloren. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass ich Umweltschutzaktivistin bin, aber das ist schon mein erwachsenes Leben und dass ich mich um die Welt kümmere. Und dann kommt die andere Schicht. Also ich komme aus Ungarn, das hören Sie sowieso, dass ich so diesen Akzent habe und die ungarische Lyrik und die ungarische Geschichte und Tradition hat richtig vieles mit den Tieren oder mit der Natur, also Natursymbolik, Blumensprache, Sie haben das auch, Tiere, die so mystische Eigenschaften haben oder so eine große Symbolik haben. Das ist in unserer Sprache, in unserer Literatur. Und ich mag auch Volkskultur. Also bei uns ist die Volkskultur so richtig reich. Also die Volkslieder. Ich habe auch ganz oft Volksgesang gemacht. Das war auch so ein Zwang bei uns, so Volkstanz und Volksgesang und dann Musikschule, whatever. Und ja, die Tiere sind sehr wichtige Freunde oder bekannte oder begleitende Elemente.
Und darum lebt Kinga Todt auch vegan. Ich esse meine Freunde nicht, sagt
Stimmt.
sie.
Stimmt.
Kinga Todt ist Sounddichterin und Illustratorin, Schriftstellerin, Übersetzerin und Performerin. Ihre Kunst ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Sparten, changiert zwischen Wörtern, Sounds und Bildern. Wir konzentrieren uns heute auf die Sprache. Wenn man die Homepage der Autorin und Performerin Kinga Todt besucht, dann empfängt sie uns mit einem Porträtfoto, so mit aufgerissenem Mund und zusammengekniffenen Augen. Sie schreit uns mit geballter Faust entgegen, trägt eine schwarze Lederjacke. Ich kann dieses Bild nicht genau deuten. Also das könnte für einen Punk-Song stehen, das könnte aber auch für einen Wutausbruch stehen oder ist es einfach Pantomime, Kinga Todt? Wofür steht dieses Foto?
Ja, eher für Punk und Lebensfreude, also nicht unbedingt Wut. Das war schon eine schöne Serie, eine Fotoserie mit Dirk Schieber, der fast all die Autorinnen schon abfotografiert und gesammelt hat. Und ich bin katastrophal bei diesen Fotoshootings. Ich kann das einfach nicht. Ich mache immer so lustige Grimasse und so. Und dann ging das natürlich bei diesem Fotoshooting auch nicht. Also es gab kein einziges gutes Foto. Und dann haben wir mit dem Dirk darüber gesprochen, ja Kinga, dann sing mal was. Ah. Und dann hat es geklappt. Also da habe ich so richtig, richtig gesungen und geschrien. Aber eher so Lebensfreude. Wut habe ich auch oft, wenn es um Menschenrechte geht oder Tierrechte oder sowas. Aber ich bin eher für so Lebensfreude. Ja, ja, ja.
Morgen ist Kinga Todt bei der Poetry Night des Internationalen Literaturfestivals in Berlin dabei. Und diese Veranstaltung, die kann man von jedem Ort der Welt aus miterleben, wird nämlich im Online-Livestream übertragen. Ab 20.30 Uhr. Kinga Todt wird dort ihren jüngsten Prosaband vorstellen, Mondgesichter. Das sind 70 Miniaturen, die jeweils ja auf eine Seite passen. Die kürzeste geht nur über 6 Zeilen. Wer sind diese Mondgesichter?
Ja, da habe ich 2 Antworten. Also das ist schon ein zweideutiges Wort sozusagen. Mondgesicht hat man, wenn man ein Astronaut ist und irgendwie ins Universum reinfährt mit diesem Raumschiff. Und dann, wenn man diesen Zustand erreicht, wo, oh, wie sagt man das auf Deutsch? Wo dieses Gewicht und die
Schwerelosigkeit.
Ah, danke schön. Genau, also bei Schwerelosigkeit passiert sehr Interessantes, also etwas sehr Interessantes mit dem Gesicht, dass unser Gesicht eigentlich ein bisschen zu unseren Augen kommt, also hochkommt, und da hat man wirklich so ein lächelndes Mondgesicht. Das ist die eine Version. Und die andere Bedeutung ist, wenn man wenn man irgendwas Chronisches oder Autoimmun, ja, ich sage das richtig ungern, eine Krankheit hat, dann ist man ganz oft mit Steroiden behandelt. Und das ist so eine Nebenwirkung der Behandlung, dass man ein lächelndes Mondgesicht hat. Also genau so sieht man aus wie die Astronauten. Und dann dachte ich mir, okay, dieses Wort ist einerseits etwas sehr Schönes und andererseits etwas richtig Gruseliges. Und so ist es eigentlich.
In diesen kurzen Geschichten spricht mal ein Ich, mal werden andere Personen beschrieben. Allesamt sind das Menschen, die in ärztlicher Behandlung oder im Krankenhaus sind, die Schmerzen haben, die viele Medikamente nehmen, die operiert werden. Sie beschreiben das auf eine Weise, die beim Lesen ja oft ganz schön wehtut, sehr körperlich, sehr eindringlich. Was ist der Hintergrund dieser Texte? Welche Erfahrungen liegen denen zugrunde?
Ja, also ich bin auch so ein Mondgesichtträgerin sozusagen. Also das hat natürlich etwas Persönliches.
Weil Sie selbst eine Autoimmunerkrankung haben.
Ja, genau. Also ich bin so mit einem anderen Zustand geboren. Und bei mir ist das die Normalität. Und lange war ich jetzt auch so symptomlos, aber ja, wir hatten alle Covid und unser Körper veränderte jetzt sich. Und wir haben wieder neue Eigenheiten und neue Über- und Unterfunktionen. Also ich spreche nicht nur von mir, sondern von uns alle. Und also es gibt noch natürlich dazu die Interviews, die ich seit meiner Schulzeit mit anderen Mondgesichtern geführt habe. Also mit Leuten, mit denen ich auch in unterschiedlichen Krankenhäusern behandelt wurde oder mit meinen Ärzten.
Sie haben als Jugendliche sehr viel Zeit in Krankenhäusern verbringen müssen.
Das war die akute Zeit eigentlich. Da war es wirklich eine Frage um Leben und Nichtleben. Gott sei Dank habe ich das Ganze überlebt.
Was ist das für eine Autoimmunerkrankung? Wie zeigt die sich?
Ja, das ist so eine sehr interessante, mystische Geschichte, weil es eine innere Schleimhautentzündung gibt in meinem Körper. Das könnte man sich so vorstellen, als die innere Schleimhaut irgendwie die ganze Zeit in Flammen ist, also brennt. Und es ist so in Schubs, so sagt man das. Also manchmal kommt das hoch, manchmal kommt es runter, wie so in Wellen sozusagen. Und das Problem ist, dass die Schleimhaut alle unsere Organe bedeckt. Also das kann, ich habe das auch so manchmal so beschrieben. Es gab die Jahre der Lunge, dann gab's die Jahre des Herzes, dann gab's die Jahre der Damen und so weiter. Mhm. Also es gibt immer so akute
Herde,
ja, mhm, genau, im Körper.
Sie beschäftigen sich also mit Ihrer eigenen Krankengeschichte, mit anderen Kranken, mit der Apparatemedizin, mit Medikamenten, auch damit, wie mit dem Krankenkörper umgegangen wird. Vielleicht lesen Sie uns eine dieser Miniaturen vor.
Stille König, Chenkirai. Psst, genau 2 Minuten lang sprechen wir noch, dann Stopp. 1, 2, Stopp. An diesem Tisch habe ich keine Symptome und diejenigen, die um den Tisch herum sitzen, wissen nichts von meinen Symptomen. Es ist warm, ich bin braun in einem sich drehenden Rock und habe eine Strumpfhose an. Bis 4:30 sprechen wir nicht. Dann kommen sie, um uns zu checken und um abzunehmen. Pipi gemacht, Stuhl gemacht, Blut gemacht, 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 gemacht. Genau 2 Minuten lang sprechen wir, dann sinkt das Thermometer. 35,8. Sie werden auskühlen. Das Elektrische ist nicht zuverlässig. 1, 2, Stopp. Wenn ich die Ohrstöpsel einsetze, kann ich das Spiel fortsetzen. Gebe den Kameraden Bescheid, setze sie dann ein und werde sie nicht mehr hören. Gemacht, gemacht, gemacht. Chenkirai-Jazung. Okay, Erlöser mag Sola aus Namjut kennen. Der Teufel sitzt im Kessel. Wir spielen Stille König. Wer zuerst spricht, kann nicht schlafen, kann nie raus. Psst.
Das wirkt auf mich, Kinga Todt, als würden Sie mit diesen Texten Ihre inneren Dämonen einerseits zähmen, aber andererseits auch ausleben lassen.
Ja, und die sind eigentlich nicht die inneren Dämonen, die sind meine Freunde.
Also das auch ist, wieder Freunde.
Ja, also die sind unsere Normalität, das wollte ich auch mal aussagen, also dass die Leute, über die ich geschrieben habe, die sind so geboren. Das ist eigentlich ihre Normalität und ihre Über- und Unterfunktionen und Eigenheiten sind alltägliche Sachen oder Erfahrungen, die sie haben. Und da kommt natürlich diese gesellschaftliche oder soziale Frage, was ist eigentlich Normalität? Aber das ist die Wirklichkeit und vielleicht ist es keine Krankheit, vielleicht ist es einfach nur eine Sinnlichkeit, eine neue Sinnlichkeit oder eine neue Sensitivität. Weil ganz oft diese Zustände als Reaktion unserer Welt so zu Welt kommen. Sorry, wegen dieser super coole Beschreibung, aber ganz, also wegen Tschernobyl oder wegen Umweltproblematik bekommt man immer wieder allergische Reaktionen und die sind eigentlich das Basis dieser chronischen Änderungen sozusagen.
Kinga Todt ist in diesem Jahr 40 geworden, ist also Jahrgang 1983, aufgewachsen im sozialistischen Ungarn, auf dem Land, hat sie uns schon erzählt, in einem kleinen Dorf in Westungarn. Sie sollen schon als 2-Jährige gelesen haben. Wie geht das denn?
Ja, keine Ahnung. Das war wirklich so im Kindergarten, dass ich so ein großes Interesse an diesen Konturen und Figuren hatte. Und dann, das ist auch die Sache, dass meine Eltern uns, also ich habe eine kleinere Schwester, die auch so jetzt 37 ist. Sie haben uns immer vorgelesen und gesungen, also Literatur und Musik war immer so ein Teil unseres Lebens. Und da habe ich sie immer gefragt, ja, was ist das denn, was für ein Buchstabe ist das? Und dann irgendwie habe ich die Buchstabe so miteinander kombiniert. Und da gab's, da kamen die Probleme, weil ich im Kindergarten nicht schlafen wollte, sondern lesen oder für die anderen Kinder noch vorlesen. Und dann habe ich natürlich diese Ruhezeit komplett ruiniert.
Anscheinend waren Sie ein sehr neugieriges Kind. Hat sich denn schon früh gezeigt, es klingt jetzt so, dass die vorgegebenen Regeln des Systems, also der verlangte Konformismus im sozialistischen Ungarn, nicht so Ihr Ding war?
Ja, natürlich. Es gab immer wieder die Probleme, weil Ja, leider war ich schon sehr exzentrisch. Ich wollte eher meiner Schwester und dann anderen Kindern performen oder singen, also immer wieder was geben oder mit ihnen was zusammen machen. Und das passte natürlich nicht, weil es nicht zur Normalität irgendwie gehört hat. Und dann musste man natürlich sehr, sehr schnell lernen, wie man die Regeln so oder die Grenzen so überschreiten könnte. Mhm. Also die Tricks lernte man schon als Kind, muss man auch sagen.
Ja. Wie haben Sie entdeckt, dass Sie sich in der Kunst wiederfinden?
Puh, das war nicht einfach. Also meine Eltern waren komplett dagegen. Also sie haben wirklich Todesangst bekommen, als ich so anfing mit so meinen so Movements und Schreibereien und alles Mögliche. Aber ich konnte damit nicht aufhören. Und da habe ich auch Ratschläge in der Schule bekommen, wie ich mich benehmen sollte. Und dann, dass es ein bisschen so gut wäre, dass ich nicht so überproduktiv sein sollte und so. Aber ich konnte das einfach nicht. Und ja, ich habe einfach damit nicht aufgehört. Und dann war ich, ja, also ich hatte sehr unterschiedliche Jobs überall. Und daneben aber immer Kunst gemacht und dann eines Tages ja, kam es das Gefühl, okay, jetzt muss ich das machen. Das ist eigentlich, was ich kann, was ich will, wofür ich gemacht wurde, glaube ich. Mhm. Und dann gab es keinen Rückzug mehr.
Studiert haben Sie Sprachwissenschaften, Linguistik. Wie haben Sie Deutsch gelernt?
Deutsch war in der Schule, also ich bin nicht bilingual, es war wirklich die Schule und das ist sehr lustig, weil Sie haben schon erwähnt, dass ich aus dem ich bin ein Sozialismuskind und bei uns war das wirklich so, ich war in der ersten Klasse in der Schule und dann, ich denke, das war die dritte Woche, als die Wende passierte und dann kam die Russinlehrerin rein und da hat sie gesagt, ja, also ab jetzt lernen wir Deutsch. Also wirklich, wir haben sehr interessante Sachen in der deutschen Sprache gelernt, sehr interessante bestimmte Artikel und das hören Sie vielleicht auch so. Jeder hört das, dass ich mit dem bestimmten Artikeln so eine sehr flexible Verbindung habe, weil ich so programmiert wurde. Also wenn man so mit 7 sehr interessante Sachen lernt, obwohl man später Linguistin wird, bleiben die Artikel einfach in dem Kopf, dann die Faschen natürlich. Und dann ist es so geblieben.
Manche AutorInnen vertrauen ja nur der Muttersprache. Bei Ihnen habe ich den Eindruck aber, dass die Fremd- oder die Zweitsprache Ihnen sogar ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Wie erleben Sie das? Ja. Weil Sie schreiben ja auch auf Deutsch.
Ja, ja, ja. Ich habe den Mut gehabt und ja, weil die Sprache mir die Freiheit gibt. Also schon als Kleinkind war ich fasziniert von der deutschen Sprache. Wegen meiner Herkunft hatten wir immer österreichische Touristen bei uns und ich habe immer die deutsche Sprache gehört und wegen dieser Grenzsituation hatte ich auch die deutsche Fernsehkanäle. Also ich habe Batman auch zum Beispiel auf Deutsch gehört oder ja, den Ferienurlaub oder die Est auch auf Deutsch gehört. Und irgendwie hatte mich diese Melodie der Sprache beruhigt. Also ich wollte diese neue Welt einfach kennenlernen oder irgendwie reingehen. Und ja, es gibt mir wirklich die Freiheit, weil ich weiß schon, dass ich immer ein Fremdelement bleibe. Ich werde nie 100%ig super toll Deutsch sprechen, aber das gibt einen großen Spielraum. Okay, wenn ich nicht perfekt sein kann, da muss ich auch nicht perfekt sein und dann kann man wirklich Juggling, also mit der Sprache spielen. Das mache ich auch auf Ungarisch, aber manchmal kommt die Konsequenzen natürlich, dass es ein bisschen zu viel ist oder zu Avantgarde, keine Ahnung.
In einer der Erzählungen von Kinga Todd heißt es, mein Name bedeutet Mut. Bezieht sich das auf Ihren eigenen Namen?
Ja, mein Name hat auch so unterschiedliche Bedeutungen oder Herkunft. Entweder kommt es auch aus Kunigunde, also ist es German, oder Kinga kann ein rein ungarischer Name sein, niemand weiß das. Aber die Hauptbedeutung ist Mut oder Kampf, der richtige Kampf für die Gesellschaft.
Oh, passt ja. Stellen Sie sich selbst eigentlich als ungarische Schriftstellerin und Performerin vor oder gehen Sie eher auf Distanz mit dieser Zugehörigkeitsbeschreibung?
Ja, ich tanze gerne, muss man sagen. Also ich glaube ja an Internationalität und Freiheit und also das so rein nationalistische, also ich spreche Ungarisch, Ungarisch ist meine Muttersprache und das ist am tiefsten in mir natürlich und die ungarische Kultur halte ich für sehr wichtig, aber ich denke, diese Kultur unter anderem muss jetzt wirklich so befreit werden, irgendwie.
Seit 2010 regiert Viktor Orbáns Fidesz-Partei, die Rechtsstaatlichkeit wurde seitdem mehr und mehr ausgehöhlt. Welchen Einfluss hat Orbáns Politik auf Ihr persönliches Leben?
Oh, große. Obwohl wir einander persönlich nicht kennen, war es schon ein großer Einfluss. Es fing einfach zuerst mit den Kulturinstitutionen an. Genau das war das Jahr, dass ich mit meinem damaligen künstlerischen Partner und Lebensgefährten nach Budapest zogen, also aus diesem kleinen Dorf. Und wir fingen an, so Kultur zu schaffen und organisieren und so. Und genau das war das Jahr, als die ersten Kulturinstitutionen kaputt gegangen sind oder einfach so unter unterschiedlichen, keine Ahnung. Also sie wurden einfach so geschlossen irgendwie, so sehr plötzlich unter unterschiedlichen Bedingungen. Und das waren die ersten Jahre der Demonstrationen für so freie Rechte und für freie Kultur und für Pressefreiheit sozusagen. Und dann passierte es in Schritten, immer so einen kleinen Schritt, bis die Leute sich daran angewöhnt haben und da kommt der Nächste und der Nächste und Nächste und jetzt sind wir so in einem sehr interessanten Zustand, wo man wirklich null Ahnung hat, wo die Grenzen sind. Und das ist wirklich das Grausamste, glaube ich. Dass, ich habe das irgendwo gelesen, Soft Dictatorship. Ich würde eher sagen, fließende Dictatorship, weil man wirklich nicht weiß, wie weit kann man gehen.
Mhm. Also, wie sähe denn Ihr Künstlerinnenleben aus, wenn Sie heute ausschließlich in Ungarn leben würden?
Oh, ich würde keinen Jobs haben. Also das ist schon ziemlich eindeutig, dass ich seit langem in Institutionen nicht mehr unterrichten kann. Aber das ist natürlich auch nicht auf unseren Scheinen so reingeschrieben, wegen politischen Gründen darf X und Y nicht unterrichten. Es gibt so diese Listen und es ist wirklich so, das ist kein Krimi, das ist kein Detektivspiel oder Detektivfilm. Es gibt diese Auflistung, Leute, die über Freiheit und freie Rechte sprechen und sie bekommen einfach keine Möglichkeiten oder wenige. Und da weiß man auch nicht, wo die Grenzen sind.
Sie haben in den letzten 10 Jahren eine ganze Reihe von Stipendien bekommen, haben damit in Deutschland und Österreich gelebt, in Tschechien und London gearbeitet. Das ist ja auch eine gewisse Rastlosigkeit. Ist das pure Notwendigkeit oder passt es eben einfach auch gut zu Ihnen?
Beides. Also ich bin schon ein bisschen so eine Nomadin, so ein Wandervogel, wie Sie das schon erwähnt haben. Also einerseits passte sehr gut zu mir. Andererseits war das natürlich auch so ein Exilversuch, irgendwo anders diese Freiheit auszuleben. Und ich hatte wirklich das Glück und ich bin sehr, 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 sehr glücklich deswegen, dass ich so viele Länder auch wegen meiner Kunst sehen durfte. Das muss man auch aussagen. Ich komme aus einer ziemlich armen Familie. Also bei uns war das nicht irgendwie die Möglichkeit, da nach Ausland zu fahren und so. Und mit 25 fing ich an und dann später mit 30 einfach nach Ausland zu fahren. Und jetzt kann ich aber meine Eltern auch manchmal zu mir einladen, so zu diesen Transitzonen, wo ich so überall hin bin.
Sie haben beschrieben, wie schwierig das wäre, in Ungarn zu arbeiten. Für Sie betrifft denn die Urbanisierung auch die Verlage, was ja unmittelbare Auswirkungen auch auf Autorinnen und Autoren hat?
Ja, so bestimmt haben Sie da darüber gehört oder davon gehört, dass es heutzutage ein Zensorship bei den Verlagen auch gibt. Also bei einem bestimmten Verlag ist es jetzt so, wenn es Bücher um LGBTQ+A-Topic geht, dann müssen diese Bücher mit einer Folie bedeckt sein. Dann darf man die Bücher in dem Bücherladen nicht öffnen.
Die sind dann so eingeschweißt.
Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Also so ist es. Das ist nicht einfach. Und warum es nicht so einfach ist, weil in Ungarn noch ganz viele NGOs gibt und Organisationen, die wirklich super tolle Kunst machen oder Kultur schaffen. Und die haben immer weniger Möglichkeiten. Also ihre Hände sind auch immer mehr gebunden. Und es gibt wirklich nur die internationalen Kontakte. Also wir müssen aus dieser Zone irgendwie raustreten und mit anderen auch so in Kontakt sein.
Das machen Sie ja. Sie haben vor ein paar Jahren gemeinsam mit Kolleginnen die sogenannte Organisation für mehr Gleichberechtigung in der Literatur gegründet. Was hat das erreicht bislang, dieses Bündnis?
Ja, das war auch so eine heftige Geschichte. Wir sehen, also Ungarn hat der größte Verein für Belletristik. Wir haben mehr als 400 Mitglieder und es gibt schon 100 Frauen in diesen 400. Das ist schon eine tolle Sache, dass Frauen jetzt den Mut haben zu schreiben. War nicht immer so. Und natürlich sah man, dass man nicht so viele Preise bekommen hat, weil einfach in den Euroships keine Frauen gibt. Oder bei den Büchern gab es auch so, dass in den Verlegern damals noch keine Frauen gearbeitet haben. Und das hat sich schon mittlerweile verändert. Also nicht dank uns natürlich, aber hoffentlich haben wir auch so einen Minischritt dazu gemacht, dass es mehrere Frauen jetzt auch so Preise bekommen oder mehr veröffentlicht werden. Und wir arbeiten auch sehr oft mit dem Goethe-Institut in Budapest und auch jetzt in Berlin hoffentlich. Also ganz wahrscheinlich können wir, also wir haben schon gemacht, deutsche, ungarische Schriftstellerinnen mit Übersetzerinnen in Verbindung zu setzen und unterschiedliche Programme kreiert und hoffentlich transportieren wir das Ganze auch mal nach Berlin nächstes Jahr.
Naja. Ab Oktober lebt die Autorin und Performerin Kinga Tott mit einem DAAD-Stipendium in Berlin, also vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Haben Sie dafür konkrete Pläne?
Ja, zuerst die Freude, weil ich das noch gar nicht so kapiert habe, dass es wirklich jetzt passiert ist. Also große Freude. Und dann natürlich habe ich jetzt ziemlich viel Arbeit. Also ich habe viel zu tun. Ich bin bei einem super tollen deutschen Verlag. Darf ich den Namen?
Ja, klar.
Also ich bin bei Mattes und Seitz und gerade erst arbeiten wir an einem neuen Gedichtband. Um so moderne Gebete und eher so Frauenlyrik und sowas. Und das ist mit meiner Recherche auch in einem engen Zusammenhang, weil ich Nonnen recherchiere. Und dann habe ich schon eine Aufgabe bekommen, ein Essaybuch, auch in diesem Thema, so Nonnentätigkeiten, Sakralität, sakrale Kommunikation und sowas schreiben. Und weil ich auch visuell Klang und Sound und performative Poetry mache, möchte ich sehr gerne die Installationen der letzten drei Jahren in einer Form eines Ausstellung oder einer Ausstellung zu schaffen. Und hoffentlich kriege ich das auch in Berlin hin.
Mhm. Woher kommt diese Faszination für das Leben von Nonnen?
Ja, das ist auch wieder eine sehr interessante Sache. Also ich habe mich schon mit dem Maria-Kult ganz viel beschäftigt, was eigentlich dieses Maria-Kult in Ungarn ist, wie diese heilige Frau, die doch mit dem Gott geschlafen hat und dann ein Hybridkind zur Welt brachte. Also Maria ist schon eine fragwürdige Frau, die sehr vieles erlebt hat. Super interessant. Und dann irgendwie, auch wegen dieser Stipendien, landete ich in Klostern. Ganz oft sind die Literaturveranstaltungen haben so Unterkünfte in Klostern oder sogar die Stipendien. Und dann habe ich auch sehr viel mit Nonnen geredet und dann irgendwie landete ich in Klostern und da habe ich selbst auch viel Silenzium gemacht.
Sind Sie religiös?
Na, das ist wieder eine interessante Frage. Also ich denke, gläubig bin ich schon. So religiös, ich bin eigentlich Lutheran, also gar nicht katholisch. Trotzdem recherchiere ich die katholischen Nonnen, aber gläubig bin ich schon. Ja, ich glaube an Liebearbeit, Liebetätigkeit und ich nenne das Gott.
Mhm. Sehen Sie denn im Nonnenleben auch Parallelen zu Ihrem eigenen Leben?
Ja, also nicht in der Sinne, dass, was ich immer so faszinierend fand, warum die Nonnen diese ganz andere Art und Weise der Freiheit unter Mauern gewährt haben. Ich denke, sie sind auch Rebellinnen. Und da sehe ich die Parallelitäten, dass ich auch ein bisschen rebellisch bin und für Freiheit kämpfe.
Aber
und
worin
so.
Besteht die Freiheit im Nonnenleben? Also das ist ja auch ein extrem hierarchisches Leben.
Ja, aber ich denke, also wenn man die Anfang oder den Anfang sieht im 11. Jahrhundert, als das Ganze so anfing, dann die Frauen, die nicht heiraten wollten oder nicht als, Küchenmeisterinnen arbeiten wollten und Philosophie lernen oder Singen lernen oder Kunst machen wollten, die hatten nur diese Möglichkeit.
Naja, also das ist die Freiheit.
Genau.
Sich den gesellschaftlichen Konventionen und politischen Verhältnissen zu entziehen.
Ja, genau. Oder einfach in einem anderen System zu wirken. Und die Geistesarbeit muss man auch sehr, also wirklich wahrnehmen, wie viel sie meditieren, wie sie für Care-Arbeit da sind. Also die meisten unterrichten auch und singen auch mit den anderen Leuten oder helfen auch, oder keine Ahnung, also die sind Dienstleisterinnen und das gefällt mir auch, dass sie eigentlich die ganze Zeit arbeiten, also sie sind wirklich 024 Nonnen.
Mhm. Sie sammeln, glaube ich, auch Gegenstände aus dem klösterlichen Leben. Was gehört dazu, außer Kerzen und Weihrauch?
Ja, das stimmt. Ich habe schon eine Kollektion von diesem heiligen Wasserhalter mit unterschiedlichen Figuren, also meistens Maria. Ich habe richtig viele Rosenkränze. Dann Dioramen konnte ich noch nicht kaufen, aber ich selbst mache auch Sachen, weil die Nonnen auch sich mit Recycling beschäftigen. Also ihre Kunst besteht auch aus Reststoffen. Sie dürfen nicht wirklich neue Sachen kaufen, sondern sie bearbeiten immer die Reststoffe. Und da ich auch so in Recycling arbeite, ganz oft mit Kunststoff, gibt's auch sehr viele Parallelitäten. Also sowas sammle ich.
Und zum Nonnenthema arbeiten Sie eben auch an Ihrer Promotion. Was genau untersuchen Sie da?
Ja, genau. Das ist auch ein sehr breites Thema und jetzt muss ich das ein bisschen enger machen und mich interessiert aber Gebet als Performance. Also was ist eigentlich ein Gebet ist und wie man das Wort zur Welt bringt. Was passiert, wenn man ein schriftliches, und das ist auch in meinem Kunst oder Literatur sozusagen, wie man etwas Schriftliches zur Welt bringen kann mit Gäste, mit Sound, mit Tätigkeiten und so weiter und so fort.
Kinga Todt, Nonnenspezialistin. Wir haben schon drüber gesprochen. Morgen wird Kinga Todt mit ihrem Buch Mondgesichter bei der Poetry Night des Internationalen Literaturfestivals in Berlin dabei sein. Die Veranstaltung im Haus der Berliner Festspiele wird ab 20.30 Uhr auch im Livestream übertragen. Wird das Kinga Todt eine klassische Lesung oder haben Sie da mehr vor?
Nein, also no way. Ich denke, jeder liest super toll und dann muss ich irgendwas anders geben, weil die Texte schon auf dem Papier sind und dann wozu braucht man die Dichterin, wenn man die Dichterin auf der Bühne steht, dann muss man irgendwas machen. Also ich versuche sehr viel Sound und es gibt auch so ein Video zu diesen Werken, sehr viel Sound, sehr viele feine Movements reinzutun sozusagen und es wird immer Live-Composing sein. Also die Texte ändern sich auch. Mhm. Ich habe immer so Plantexte, aber ich werde so einige Zeilen rausnehmen und mit ihnen so live Juggling sozusagen und Gambling, so ein bisschen so
spielen
Karten
und jonglieren.
Spielen. Genau, genau. Also das wird eher so eine lebendige, komponierte Sound-Poesie-Event sein.
Morgen Abend, ja. Kinga Todt beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Heute war sie bei uns und es war schön, dass Sie kennenzulernen. Danke dafür.
Ja, ich danke Ihnen auch. Super tolle Zeit. Danke.